ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi. SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen, Professor Andreas Röder.
Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, wir freuen uns auch, dass Sie der Einladung gefolgt sind, heute zu uns zu kommen. Sie sind Historiker. Sie haben seit 20 Jahren eine Professur für neue und neueste Geschichte an der Universität in Mainz inne. Jetzt staunen Sie selber, ne, dass es schon 20 Jahre sind.
Mir ist es kürzlich klar geworden, dass ich tatsächlich seit 20 Jahren da bin, nachdem ich 10 Jahre in Stuttgart war.
Ja,
oh, da kommt einiges zusammen.
Haben Sie mir die Pointe genommen, da wollte ich gleich noch drauf hinaus. Macht nichts. Sie sind Politikvordenker. Sie sind CDU-Mitglied, Sie haben dort auch mal die Grundwertekommission eine Zeit lang geleitet. Das heißt, das neue CDU-Grundsatzprogramm, das haben Sie durchaus mitgeprägt. Sie bezeichnen sich selbst als Konservativer. Wie wird man denn einer, der sich selbst als Konservativer bezeichnet?
In meinem Fall hat es mit meiner Tätigkeit als Historiker zu tun und übrigens auch mit meiner Zeit in Stuttgart. Ich habe nämlich, als ich in Stuttgart an der Universität gearbeitet habe, meine Habilitation geschrieben, also das zweite Buch als Geschichtswissenschaftler, und habe damals über den Konservatismus der englischen Konservativen im mittleren 19. Jahrhundert gearbeitet. Habe das damals rein wissenschaftlich getan, aber irgendwie ist mir dieser britische Konservatismus so ein reformorientierter, liberaler Konservatismus der Briten, die den Übergang in die Moderne ohne große Eruptionen und Brüche hinbekommen haben, der ist mir irgendwie in den Klamotten hängen geblieben. Und ich beziehe mich bis heute auf vieles, was ich damals gelesen habe, egal ob es Edmund Burke ist, ob es Benjamin Disraeli und dieser britische Konservatismus oder eines Lord Salisbury ist. Ich finde, das ist eine menschenfreundliche Art, den Wandel zu gestalten. Und so können Sie sagen, dass die historische Beschäftigung mich auch politisch geprägt hat. Allerdings ist mir wichtig zu sagen, so rum, nicht umgekehrt. Ich bin nicht mit politischen Vorurteilen an den historischen Gegenstand rangegangen, aber die historischen Ergebnisse haben mich politisch informiert. Und in diesem Sinne würde ich mich bis heute als einen Konservativen, immer aber auch im britischen Sinne als einen Liberalkonservativen, ja, bezeichnen.
Also Sie waren es nicht immer, weil es gibt ja auch diesen landläufigen Spruch, wer als Jugendlicher nicht und so weiter. Trifft auf Sie nicht zu, ne?
Ja und nein. Ich bin im nördlichen Rheinland-Pfalz in ländlich-katholischen Milieu groß geworden, bin mit, ich glaube, 15 in die Junge Union eingetreten und mit 16 wieder ausgetreten, weil ich das irgendwie dann doch nicht so toll fand, habe mich dann politisch auf die Reise gemacht, habe mit 20 gemeint, ich würde jetzt SPD wählen, habe es dann aber doch nicht geschafft und bin irgendwann dann wieder bei den Konservativen gelandet, aber ehrlich gesagt war meine politische Suchphase nicht wirklich eine Achterbahnfahrt, wo ich bei irgendwelchen Radikalismen vorbeigegangen wäre.
Mhm. Kommen wir nochmal drauf zurück. Sie haben hier im Land studiert, nämlich in Tübingen. Für Staatsexamen, glaube ich, abgelegt. Ne?
Kann ich habe mein erstes Staatsexamen, genau, in Tübingen gemacht.
Und dann in Stuttgart hier weitergemacht. Haben Sie so ganz schöne Erinnerungen, guten Bezug hier zu
Baden-Württemberg? Ich bitte Sie, ich war Assistent bei Eberhard Jeckel an der Universität in Stuttgart. Und ich habe Eberhard Jeckel geliebt. Ich weiß nicht, ob die Hörer Eberhard Jeckel noch erinnern. Das war ja ein richtiger Gentleman. Und das Tolle an Eberhard Jeckel war, er war Sozialdemokrat. Und ich weiß noch, am Tag, bevor ich begonnen habe, sind wir so ins Gespräch gekommen. Das war vor der Bundestagswahl 1994. Und dann fragte er mich, weil wir so ins politische Gespräch kamen, Herr Röder, sind Sie Mitglied der CDU? Und dann habe ich wahrheitsgemäß gesagt, ja. Und Eberhard Jeckel als SPD-Mitglied hatte nur einen Kommentar dafür, nämlich zu sagen, das ist gut. Und seitdem haben wir immer so ein Verhältnis wie Kienzle und Hauser früher im ZDF miteinander, aber auf der Basis eines großen Einvernehmens. Und ich habe Eberhard Jeckel als einen liberalen Gentleman par excellence kennengelernt, mit einer großen inneren Liberalität. Und diese innere Liberalität habe ich von Eberhard Jeckel, hoffe ich, mitgenommen. Genauso wie den Satz, den er mir mitgegeben hat, als ich nach Mainz gegangen bin, als er nämlich sagte, die Freiheit des deutschen Professors ist auch eine Verantwortung.
SWR 1 Baden-Württemberg mit Historiker Andreas Röder. Herr Röder, Sie haben eine Denkfabrik gegründet, R21, Republik, steht für Republik 21, die sich für eine, Zitat, neue bürgerliche Politik einsetzt. Da finden sich neben Ihnen zum Beispiel die ehemalige CDU-Bundesministerin Christina Schröder oder auch Ahmed Mansur, habe ich da gesehen, Hermann Otto Solms von der FDP, das sind jetzt nur prominente Köpfe. Sie haben da eine bürgerliche Reformagenda verfasst. Was wollen Sie denn reformieren und was wollen Sie erreichen?
Wir wollen vor allen Dingen an den deutschen politischen Diskussionen über strategische Konzepte teilnehmen. Denn das Problem ist, dass die Diskussion in Deutschland doch sich vielfach im tagespolitischen Klein-Klein erschöpft. Und insbesondere die Union unter Angela Merkel hat sich doch stark darauf verlegt, wie sagt man dann immer, Probleme zu lösen, pragmatisch zu sein, aber eigentlich keine strategische Orientierung von Politik mehr beizubringen. Und,
Merkel hat doch 2007 ein Grundwerteprogramm mitverfasst.
Ja, mitverfasst. Aber ich meine, wenn Sie auf die Bilanz der Ära Merkel gucken, dann müssen Sie doch sagen, die Bilanz der Ära Merkel heißt Moderation. Sie war eine Moderatorin, sie hat moderiert, sie hat die Dinge am Laufen gehalten, aber sie hat ja nichts gestaltet. Mit der Konsequenz, dass die Dinge am Laufen geblieben sind, aber man irgendwann noch nicht mehr wusste, in welche Richtung sie eigentlich laufen. Und das muss man jetzt neu einsammeln. Die politische Linke weiß sehr genau, in welche Richtung sie laufen will. Das ist traditionell immer schon so. Die Linke ist immer viel theoriestärker als die Rechte oder rechte Mitte. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, der Rechten bürgerlichen Mitte, strategische Konzepte mitzugeben und darüber nachzudenken und in die Öffentlichkeit einzuspeisen, wie eine solche Politik aussehen kann, die vom Individuum ausgeht, die von Freiheit und Pluralismus ausgeht und nicht von einer Diversität, die nach Gruppenzugehörigkeiten gestaltet ist, die auf Rechtsstaatlichkeit, auf Marktwirtschaft und Technologieoffenheit fußt. Und wenn man das durchdekliniert, was dann in politischen Konzepten auf, wie wir immer sagen, auf einer gehobenen mittleren Flughöhe bedeutet und wie also dieses bürgerliche Deutschland eine politische Orientierung gewinnen kann, die über den Tellerrand des pragmatischen Problemlösens hinausgeht. Das haben wir uns zur Aufgabe gemacht.
Jetzt muss ich doch kurz ein bisschen Tagespolitik mit Ihnen machen. Wollte ich eigentlich nicht, aber jetzt haben Sie so viel über Angela Merkel gesprochen, dass die gar nicht gestaltet hätte. Also da gibt es ja sicherlich auch andere Meinungen. Aber Sie haben jedenfalls mitgeholfen, Friedrich Merz in der Union zu stärken, von dem viele auch sagen, der wollte einfach nur Bundeskanzler werden. Sind Sie denn jetzt zufrieden mit dieser Arbeit des neuen Bundeskanzlers bis jetzt? Wir haben ja jetzt gerade mal die 100 Tage voll und Sie haben ja immerhin zusammen mit Herrn Linnemann zum Beispiel dieses neue Grundwert Papier der CDU mitgeprägt und da ist schon ein ziemlicher Wandel auch zu spüren gewesen.
Ja, das haben wir definitiv, glaube ich, bewerkstelligt. Mit dem neuen Grundsatzprogramm hat die CDU ihre Akzente deutlich wieder in Richtung einer klassischeren christdemokratischen Vorstellung, einer liberal-konservativen Vorstellung von Politik vorgenommen. Wenn Sie mich nach der Bilanz der Regierung Merz fragen, das ist auch so ein Produkt unserer Zeit. Früher hat man gesagt, man lässt einer Regierung 100 Tage, bevor man überhaupt anfängt. Sie zu kommentieren. Wir ziehen schon Bilanz nach den 100 Tagen, wo man früher erst anfangen würde.
Wir sind schon bei 130.
Wenn ich aber das nach 130 Tagen tue, würde ich sagen, es gibt Akzentverschiebungen, vor allen Dingen im Bereich der Außenpolitik. Deutschland ist tatsächlich, und das ist auch Merz persönliches Vermächtnis, Deutschland ist außenpolitisch international wieder präsenter. Migrationspolitisch sieht es so aus, als wenn es hier deutliche Signale gibt. Innenpolitisch bleiben die Dinge noch sehr offen. Innenpolitisch ist die Agenda bisher oder die Bilanz bisher von ziemlich vielen Wolten und Widersprüchen geprägt. Und wenn man jetzt sagt, der Sozialstaat ist nicht finanzierbar und sagt zwei Tage später, wir wollen nichts kürzen, dann stellt sich die Frage, wie die großen Reformen, die dieses Land dringend braucht, eigentlich stattfinden sollen. Und auf der Ebene ist die Regierung bisher ein ganz großes Fragezeichen.
Aber so ganz d'accord, wie Sie es jetzt darstellen, sind Sie ja auch nicht immer gewesen. Also es gab ja Wortbrüche. Senkung der Stromsteuer ist so ein Stichwort. Das wird der Regierung bzw. Herrn Merz übel genommen. Vor allem aber das Sondervermögen, die gigantischen neuen Schulden. Und Sie sind aus der Grundwertekommission damals zurückgetreten, weil Sie gesagt haben, ich will, dass wir mit der AfD zumindest reden und zusammen kooperieren. Und da gab es aber dann einen Unvereinbarkeitsbeschluss.
Ja, den gab es sowieso. Also jetzt müssen wir es kurz sortieren. Ich bin damals als Leiter der Grundwertekommission zurückgetreten, nachdem ich ein Interview gegeben habe, über die Frage einer Minderheitsregierung und was ich damals gesagt habe, finde ich übrigens bis heute eine absolut harmlose Aussage, nämlich zu sagen, dass ich eine Minderheitsregierung ohne Absprachen mit der AfD völlig in Ordnung fände, eine Tolerierungsregierung mit Absprachen mit der AfD nicht. Das hat damals einen Shitstorm, insbesondere aus den Reihen der Merkel-CDU erzeugt und das hat einen so großen Druck aufgebaut, dass es aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt nicht nochmal skizzieren muss, damals geboten war als Leiter der Grundwerte Sachwertekommission im Rahmen des Grundsatzprogrammprozesses zurückzutreten. Was die Frage des Sondervermögens angeht, ich habe ja gerade gesagt, das ist ein großes Fragezeichen, das habe ich in der Tat ganz kritisch kommentiert. Ich meine, in dem Moment, wo ein Ehepaar beschließt, die Kreditfazilitäten im Grunde ins Unermessliche zu erweitern, ist es natürlich schwer, 3 Wochen später Haushaltsdisziplinen miteinander zu beschließen. Ich finde, wir haben hier die Schleusen geöffnet und wie da eine Reform der sozialen Sicherungssysteme und die Reformpolitik stattfinden soll, die in diesem Land stattfinden muss, wenn Deutschland wirtschaftlich und sozial wieder auf die Beine kommen soll. Das erschließt sich mir tatsächlich nicht. Das habe ich sehr kritisch kommentiert. Zugleich sage ich, man muss jetzt mal abwarten, was die Regierung jetzt tatsächlich auf die Reihe bringt. Aber deswegen habe ich ja auch gesagt, das ist bisher das ganz große Fragezeichen. Mhm. Und den Politikwechsel, der notwendig ist, sehe ich noch nicht.
Die Hegemonie des grünen Denkens, die ist vorbei. Das propagieren Sie, Historiker Andreas Rödder, schon seit einiger Zeit Land auf Land ab heute bei uns in SWR 1, Leute. Also nochmal, Sie stehen mit Ihrer Denkfabrik R21 für eine bürgerliche, wie Sie es nennen, liberal-konservative Politik. Und das wollen wir jetzt erstmal hören. Was verstehen Sie darunter? Vielleicht kurz zusammengefasst.
Bürgerlich heißt, wir gehen aus vom Individuum, wir gehen aus von individueller Freiheit und Selbstverantwortung und wir gehen aus vom Pluralismus. Das heißt, wir setzen auf Individualismus statt Kollektivismus. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied nach links und nach rechts. Ich unterscheide hier auch sprachlich sehr genau zwischen Pluralismus, der aus der Unterschiedlichkeit der sich unterschiedlich entwickelten Individuen entsteht, und einer Diversität, die Zugehörigkeit zu Gruppen wiedergibt, in dem Gremien nach Quoten besetzt werden und so weiter. Das ist eine Form von linkem Kollektivismus, der von Herkunftsmerkmalen, egal ob es um sexuelle Orientierung, um Geschlecht, um ethnische Herkunft und so weiter geht,
aber ausgeht. Aber ich dachte immer, Herr Röder, dass solche Quoten dazu da sind, strukturelle Ungleichheiten zu beseitigen.
Da sind wir bei Ungleichheiten ja schon beim nächsten Problem. Als Bürgerlicher sage ich, wir müssen Ungerechtigkeiten adressieren, aber nicht Ungleichheiten. Ungleichheiten nur dann adressieren, wenn sie ungerecht sind. Wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft, in der gibt es Ungleichheiten. Und die entscheidende Frage ist, beruht die Ungleichheit auf einer individuellen Entscheidung oder einer individuellen Qualifikation oder beruht sie auf einer tatsächlich strukturellen Benachteiligung? Das macht den entscheidenden Unterschied. Die Ungleichheit an sich ist nicht an sich ungerecht. Lassen Sie mich nur den einen Begriff wegen des Kollektivismus nochmal sagen. Der linke Kollektivismus geht aus von Herkunftsmerkmalen, nochmal wie Sexualität und Geschlecht oder migrantische Herkunft. Es gibt aber eben auch den Kollektivismus von rechts. Maximilian Krah von der AfD hat die Nation als die Gemeinschaft der ethnisch Ähnlichen bezeichnet. Heute redet er etwas anders, aber das war jedenfalls die Ausgangslage. Das ist aber auch eine Form von Kollektivismus, die sagt, die Nation besteht aus den ethnisch Ähnlichen. Und wir als Bürgerliche sagen, unsere Vorstellung von Gesellschaft, das ist die Summe der Individuen, die möglichst individuelle, möglichst gerechte Chancen haben, sich zu entwickeln. Und je nachdem, wie sie sich entwickeln, diese Vielfalt, das macht den Pluralismus aus und das macht einen entscheidenden Unterschied, wie gesagt, sowohl nach links als auch nach rechts aus. Dafür steht bürgerliche Politik.
Ja, wir hatten es vielleicht vorhin schon kurz, vielleicht auch noch nicht von konservativen Leitbildern. Da unterscheidet man ja so einen Wertekonservatismus, Strukturkonservatismus. Also geht's da, worum geht's Ihnen da? Ich habe manchmal das Gefühl, jetzt diese, Sie sagen ja oft, das Pendel schlägt jetzt so nach rechts aus, denn wir haben eine links-grüne Hegemonie in der Meinungsdeutung. Hoheit auch im gesellschaftlichen Diskurs. So, und ich habe manchmal so den Eindruck, dass es jetzt bei diesem konservativen Gegenschlag oder Pendelausschlag auch nach ganz rechts außen oft auch darum geht, sage ich mal, den Erhalt von bürgerlichen Ordnungsvorstellungen. Und das ist ja nichts anderes als Privilegien, Machtpositionen von Herrschaft wiederherzustellen.
Das würde ich so nicht sagen. Lassen Sie uns kurz nochmal auf diese grüne, sagen wir postmodern grüne oder auch woke Hegemonie zu sprechen kommen, die philosophisch gesehen in den 80er Jahren durch die postmoderne Philosophie begründet worden ist und sich in den 2010er Jahren etabliert hat. Hegemonie heißt Meinungen im kontroversen öffentlichen Bereich, die man sagen kann, ohne sich zu isolieren. Und die zentralen Kampfarenen dieser Kulturkämpfe, denn diese grüne Hegemonie ist ja nichts anderes gewesen als Kulturkämpfe, haben wir erlebt auf der Ebene von Energie- und Umwelt- und Klimapolitik. zweitens auf der Ebene von Migration und Integration und drittens auf der Ebene von Sexualität, Geschlecht und Diversität. Da sind die großen Auseinandersetzungen geführt worden und Elisabeth Nölle-Neumann hat öffentliche Meinung als diejenigen Meinungen im öffentlichen Bereich definiert, die man äußern kann, ohne sich öffentlich zu isolieren. Wenn sie aber als Klimaleugner galten, als Rassist galten, wenn sie als transphob galten, als menschenfeindlich oder als rechts, waren sie raus aus der Debatte. Das war der Stand der 2010er Jahre und da sind wir noch nicht bei Privilegien, sondern bei Mechanismen des öffentlichen Diskurses. Was dieses postmoderne grüne Paradigma getan hat, ist in der Tat Ordnungsvorstellungen der bürgerlichen Moderne in Frage zu stellen. Die Vorstellung von Zweigeschlechtlichkeit, die Vorstellung der Familie. Und tatsächlich würde ich auch immer sagen, diese Bewegung hat begonnen als Emanzipationsbewegung, beispielsweise für Homosexuelle, beispielsweise für Queers. Wenn die Queers aber heute fordern, dass sie nicht nur toleriert werden und sie haben jedes Recht, toleriert zu werden. Ich möchte tolerieren dürfen, aber ich möchte nicht bekennen müssen. Und dann sind wir bei der Frage der Pride-Flagge auf dem Reichstag. Ja. Ich bin für ganz und gar für Toleranz, aber ich bin gegen Bekenntniszwang. Und da setzt die kulturelle Hegemonie ein.
Aber ist es nicht ein Zeichen von Toleranz, das zu machen? Also jetzt vielleicht wollen wir uns gar nicht so sehr an dieser einen Flagge auf dem einen Gebäude aufhängen.
Die ist aber
aufhängen.
Schon signifikant.
Ja, weil zum Beispiel bei der CSU in München war das überhaupt kein Problem. Da auf der Staatskanzlei in München, da hing diese Flagge.
Fragen Sie mich nicht zur CSU und zum bayerischen Ministerpräsidenten.
Ich frage nur, es geht ja dann doch irgendwie darum, also wenn jetzt mal Benachteiligte, wie jetzt zum Beispiel eine Gruppe von Menschen, die geschlechtlich keine klare Zugehörigkeit haben, Transmenschen sind und so weiter, ich möchte hier niemanden ausschließen, wenn die jetzt mal in den Fokus rücken, die ja benachteiligt waren, beziehungsweise sogar Repressionen ausgesetzt waren und die jetzt mal in den Diskurs kommen und dann gibt es gleich so ein Backlash. Heißt es nicht dann doch, dass man sich alte Privilegien, nämlich es gibt nur Mann und Frau und so weiter, wieder zurückholen will? Bürgerliches
Ordnungsprinzip? Nein, das sehe ich nicht so. Ich sage nochmal, ich möchte tolerieren dürfen, ohne bekennen zu müssen. Und Dissenter haben jedes Recht auf Toleranz und das haben sie sich auch erkämpfen müssen. Das ist auch vollkommen richtig. Aber es ist doch heute nicht mehr so, dass ein Homosexueller jetzt in der öffentlichen Debatte diskriminiert und benachteiligt wäre.
Das würde ich anders sehen.
Na, dann fragen Sie mal Jens Spahn. Also in der öffentlichen Debatte, es wird doch heute niemand mehr in einer öffentlichen Debatte eine abfällige Bemerkung über Homosexuelle machen. Und das ist auch richtig und das ist auch gut so.
Das vielleicht nicht, aber die Realität auf den Straßen ist doch eine andere, Herr Röder. Und darum geht es doch.
So, und deswegen sage ich noch einmal, die Toleranz, dissente Gruppen haben alles Recht auf Toleranz. Das sage ich als Liberalkonservativer mit aller Überzeugung. Aber nochmal, ich möchte tolerieren können, ohne bekennen zu müssen. Und die Pride-Flagge auf dem Reichstag heißt aber zu sagen, geschlechtliche Diversität ist die Normalität, die wir in diesem Land anzuerkennen haben. Bärbel Baas hat damals gesagt, das ist das, was wir als, oder Anke Rehlinger hat das jetzt gesagt, dass sie es auf dem Bundestag gehisst, auf dem Bundesrat gehisst hat. Das ist das, was wir Anständigen denken. Man hat sich nicht vorzuschreiben zu lassen, was anständige Menschen zu denken haben. Das ist die Bevormundung und das ist ja das, wo ich sage, dass diese Woke-Bewegung von einer Emanzipationsbewegung ins Autoritäre gekippt ist. Wenn ich etwas Kritisches über die Queer-Bewegung sage und sage, sie hat einen hegemonialen Anspruch und ein Vertreter der Queer-Bewegung schreibt an meinen Universitätspräsidenten und verlangt gegen mich dienstrechtliche Konsequenzen, so gerade diese Woche geschehen, dann ist das der autoritäre Ausschluss von Diskussionen, weil hier ein autoritäres Deutungsmonopol verlangt wird. Man kann mich kritisieren, jederzeit vollumfänglich, aber dienstrechtliche Konsequenzen zu verlangen und zu verlangen, dass ich das nicht sagen darf, das ist der Umschlag ins Autoritäre. Und dieser Umschlag ins Autoritäre hat diese Bewegung nochmal, die mal als Emanzipationsbewegung begonnen hat, ihre Glaubwürdigkeit gekostet. Und der Backlash, der kommt jetzt eben mit voller Wucht.
SWR1, Leute, mit Professor Andreas Röder, Historiker aus Mainz und konservativer Vordenker. Wir sind gerade schon gut in die Diskussion reingekommen, Herr Röder. Es geht jetzt um, sage ich mal, kulturelle Hegemonien, Meinungs- und Deutungshoheit. Ich glaube, da an dem Punkt waren wir gerade stehen geblieben. Und wenn es dann ins Strukturelle reingeht. Mir ist aufgefallen, dass Sie sich immer sehr an diesem Begriff Woke aufhängen, kann man sagen. Den Sie ja in Interviews auch immer wieder bemühen. Das macht außer Ihnen eigentlich fast nur noch die AfD. Der wird so als Kampfbegriff benutzt. Also tragen Sie da als Historiker nicht ein bisschen auch mit zur Spaltung bei?
Also erstens äußere ich mich, wenn ich mich politisch äußere, vielleicht historisch informiert, aber nie als Historiker und Wissenschaftler, sondern als vielleicht historisch informierter politischer Bürger. Das als erstes. Zweitens, Na, mit dem Begriff. Ich habe 2013 einen großen Artikel damals in der Frankfurter Allgemeinen geschrieben über die Kultur der Inklusion. So habe ich das in meiner Geschichte der Gegenwart, die 2015 erschienen ist, auch bezeichnet. Das war der Begriff, den ich dafür lange verwendet habe. Und danach, Ende der 10er Jahre, kam der Begriff Woke auf. Der kam aber nicht von mir. Wokeness kommt aus den
Nein,
USA.
Ist ja, uralter
ist ja ein uralter
ja.
und weit verbreiteter
aber halt
Begriff.
Aber ist nicht mehr so geläufig. Eine Zeit lang war es ja mal so ein Kampfbegriff. Och. Oder es stand ja eigentlich mal für was Gutes, heißt ja Achtsamkeit.
So, aber der Begriff, ja, aber die Frage ist ja, wie soll man die Dinge denn bezeichnen? Wir brauchen ja eine Bezeichnung für die Dinge. Und wenn ich heute sage Kultur der Inklusion, also meinen ursprünglichen Begriff verwende, dann weiß darunter mit heute eigentlich kaum jemand, was gemeint ist. Wokeness hat sich als Begriff insgesamt eingebürgert und insofern würde ich weder sagen, dass das jetzt von meiner Seite aus ein Kampfbegriff wäre, noch würde ich sagen, dass ich zur Spaltung okay. beitrage. Und dass die AfD ihn verwendet, ist ja kein Argument. Aber es ist der geläufige Begriff für eine politisch-gesellschaftlich-kulturelle Richtung geworden. Und insofern habe ich dann auch kein Problem damit, einen Begriff zu verwenden, bei dem man dann auch weiß, was damit gemeint ist.
Okay. Ich würde gerne mal so einen Ausflug machen in Richtung, was aus Ihrer Sicht wirklich die Polarisierung der Gesellschaft ausmacht. Also das hängt sich ja immer stark an Themen auf. Sie haben es vorhin selber gesagt, Klimawandel, Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Migration, Meinungsfreiheit. So und der Umgang damit, das wird ja auch dann alles immer wieder gerne vermischt miteinander. Ja. Wo sehen Sie denn wirklich die Ursachen für die gesellschaftliche Spaltung?
In der Moralisierung von Politik. In der Moralisierung, die heißt, man nimmt für sich selbst in Anspruch, die höhere Moral zu haben. Beispiel, der Wissenschaftliche Beirat für globale Umweltveränderungen der Bundesregierung hat 2011 ein Papier für die große Transformation beigebracht. Das ist übrigens auch ein Begriff, der immer kritisiert wird, aber dieser vom Potsdamer Klimaforschungsinstitut stark beeinflusste Plan hat von der großen Transformation selbst gesprochen, zur klimapolitischen Umgestaltung der Welt und zur Herbeiführung einer neuen gerechten Gesellschaft und hat gesagt, das ist die dritte große Revolution der Weltgeschichte auf einer Stufe mit der Abschaffung der Sklaverei und von Kinderarbeit. Wer also gegen diesen Plan für Klimaneutralität oder Verbrennerverbot war, stand damit automatisch auf einer Stufe mit jemandem, der für Sklaverei und Kinderarbeit ist. Und wenn Sie so politisch argumentieren, argumentieren Sie ja nicht mehr. Darüber gibt es ja keine Diskussion. Und wenn wir jetzt an diese Begriffe denken, die aus der Debatte ausgeschlossen haben, Transphob, Rassist, Klimaleugner, was natürlich klingt wie Holocaustleugner, menschenfeindlich oder rechts, ja. mit jemandem, der menschenfeindlich ist, diskutieren Sie nicht. Und dass eben nicht diskutiert worden ist, dass Moralisierung die Debatte unterbunden hat, das ist das eigentliche Problem, weil sie die Debatte natürlich nicht wirklich unterbinden, beziehungsweise sie unterbinden vielleicht die Debatte. Aber dann kommen die Spannungen eben an den Ritzen raus und die Ritzen sind an den Rändern.
Also das ist sicherlich ein Phänomen, wobei ich sagen würde, zum Thema Verbrennerverbot und Klima gibt es doch ausnehmendste Diskussionen und das auch schon seit Jahren in alle Richtungen. Aber ich frage mich, ist es nicht eigentlich die soziale Frage, also die Ungleichheit und am Ende eigentlich das, was wir wirtschaftlich hier für eine Situation haben, die wirklich die Spannungen ausmacht? Und ist das andere nicht irgendwie so ein bisschen in den Vordergrund geschoben?
Ich glaube nicht, dass das wirklich das Problem ist. Ich glaube, die kulturellen Fragen sind auch kulturelle Fragen. Wo sollen die sozialen Spannungen liegen, wenn Sie mal auf die AfD schauen? Die AfD ist doch nicht die Partei der Abgehängten. Die AfD ist doch vom Sozialprofil her eine ziemlich breite Partei, die mittlerweile gewählt wird von Arbeitslosen auf der einen Seite bis zu breiten Teilen des Mittelstandes, die vielleicht Sorge vor sozialem Abstieg haben, aber die eigentlich sozial gar nicht schlecht gestellt sind. Also ich würde die soziale Frage, und das sagt auch die Populismusforschung, ich würde die soziale Frage als Erklärung dieser Polarisierung nicht überbewerten.
Wir sind in SWR1, Leute, am Freitagvormittag mit Historiker Andreas Röder. Herr Röder, ich habe Sie vorhin falsch zitiert. Dafür entschuldige ich mich natürlich in aller Form. Und zwar habe ich gesagt, dass Sie eine Zusammenarbeit mit der AfD wünschen. Das haben Sie nicht gesagt, sondern Sie haben gesagt, Sie wollen, dass die CDU mit der AfD redet. Und das findet ja heute Abend statt, nicht seitens der CDU, sondern der dortige Oberbürgermeister Boris Palmer. Der wird heute Abend auf einer Bühne vor 1000 Menschen in der Halle mit Markus Frohnmeier von der AfD diskutieren. Großes Brimborium gab es da, es gibt einen Livestream und so weiter. Ist das der richtige Weg?
Ich finde, dass Boris Palmer das völlig richtig macht. Ich finde, dass hier ein Schritt in Richtung Normalisierung der politischen Öffentlichkeit gegangen wird. Und ich fand auch schon richtig, dass Mario Vogt mit Björn Höcke gesprochen hat. Deswegen war gut, dass Sie es am Anfang nochmal gesagt haben. Koalition, Kooperation im konkreten Sinne kommt im Moment ja gar nicht in Frage. Aber ich finde, wir müssen in unserer demokratischen Öffentlichkeit abrüsten und diese Sprachlosigkeit diesseits und jenseits der Brandmauer, diese Verächtlichkeit übereinander, die Verächtlichkeit, mit der Frau Weidel über Herrn Merz redet und die Verächtlichkeit, mit der Herr Merz über Frau Weidel redet, das hilft doch nicht weiter, das polarisiert nur immer weiter und die Frage ist, wo das noch hingehen soll. Deswegen bin ich seit langem dafür, rote Linien zu ziehen, statt Brandmauern zu bauen, rote Linien zu ziehen, wo man eindeutig sagt, das sind Punkte, das sind vor allen Dingen Punkte des verfassungsrechtlich Zulässigen, über die reden wir nicht. Wir reden nicht über unterschiedliche Wertigkeiten von Menschen. Die Diskussion brauche ich wirklich nicht mehr führen. Aber diesseits dieser roten Linien müssen wir uns hart und robust miteinander auseinandersetzen. Und deswegen finde ich es richtig, mit der AfD zu sprechen und bitte von beiden Seiten ohne diese permanente Verächtlichkeit, denn das macht die Diskussion und damit die Herzkammer unserer Demokratie kaputt.
Das muss man Ihnen tatsächlich absolut so abkaufen, weil Sie haben dafür auch Konsequenzen in Kauf genommen für diese Position. Sie haben die Grundwertekommission der CDU verlassen 2023 aufgrund eines meiner großen Meinungsverschiedenheit in diesem Bereich. Aber nochmal, bevor wir zu den roten Linien kommen, was versprechen Sie sich denn von so einer Diskurs mit der AfD, weil also was versprechen Sie sich da?
Dass wir einfach zu einer Form von Normalität zurückkommen, dass wir in diesem Land miteinander reden. Ich meine, die AfD liegt in den Umfragen bei 20% in Baden-Württemberg. Sie liegt bei 26% bundesweit. Sie liegt bei 39% in Sachsen-Anhalt. Wie weit wollen Sie denn noch gehen? Wo wollen wir die Brandmauer in diesem Land denn noch bauen? Wo soll die denn liegen? Bei 20%, 30%, 40%, 50%? Und wir müssen doch feststellen, rein funktional gesehen, kann man doch sagen, je höher die Brandmauer, desto stärker die AfD. Und das bringt eine Spannung in diese Demokratie, die das zerstört, was Demokratie ausmacht, nämlich die kontroverse Auseinandersetzung über unterschiedliche Meinungen. Davon lebt Demokratie und ich finde, da müssen wir wieder hin zurückkommen.
Gut, Herr Palmer diskutiert ja heute Abend mit Herrn Frohnmeier, weil er möchte die AfD entlarven. Das hat er auch schon so gesagt. Da ist immer die Frage, gelingt das oder nicht? Das werden wir dann heute Abend sehen. Und was gibt es da eigentlich zu entlarven? Aber manches ist ja schon bekannt. Die AfD ist erstmal Teil von einer großen neurechten Bewegung, die sich in ganz Europa sehr, sehr gut vernetzt und deren Pläne eigentlich relativ klar sind. Sie diskreditiert Minderheiten. Das ist, glaube ich, ziemlich fraglos. Da geht es um Migranten, da geht es aber auch um verschiedene andere Gruppen. Und aus den Parlamenten und aus den Kreistagen hört man auch immer wieder, dass die Zusammenarbeit mit der AfD alles andere als einfach vorangeht. Haben Sie selbst aus Thüringen auch schon gehört?
Ja, das hört man immer wieder, dass da Menschen mit wirklich unappetitlich extremistischen Meinungen unterwegs sind. Das will ich auch überhaupt nicht geringschätzen. Und deswegen sage ich auch nochmal rote Linien. Die unterschiedlichen Wertigkeiten von Menschen, unterschiedliche Rechte von deutschen Staatsbürgern, sowas ist absolut nicht zu akzeptieren. Und das muss man auch in aller Deutlichkeit so sagen. Nur ist das Problem, die Brandmauer hat doch dazu geführt, dass sie die AfD über lange Zeit nur solidarisiert hat. Die AfD hat doch überhaupt keinen Grund gehabt, darüber nachzudenken, ob sie sich eigentlich weiter radikalisieren will oder ob sie sich mäßigen will, um ähnlich wie Giorgia Meloni in Italien, sich in Richtung politischer Mitte zu bewegen, sich zu mäßigen und dort auch mitzureden. Wir haben doch mit dieser Brandmauer, dieser Radikalisierung der AfD auch seitens der politischen Mitte weiter vorangetrieben. Und viel klüger fände ich es doch durch Gesprächsbereitschaft, ich sage Gesprächsbereitschaft, in der AfD die Debatte loszutreten, die jetzt ja auch schon begonnen hat, zu sagen, will diese Partei sich nicht möglicherweise mäßigen? Und da gibt es, finde ich, ganz interessante Ansätze, über die man als Demokraten verantwortungsvoll, inhaltlich profiliert und kontrovers sprechen kann.
SWR1-Leute, Professor Andreas Rödder ist bei uns in SWR1-Leute. Historiker, der sagt, die CDU, seine Partei, also ihre Partei, soll sich mit der AfD auseinandersetzen, auch mit der AfD reden, muss aber auch rote Linien ziehen, anstatt Brandmauern hochzuziehen. Was sind denn die roten Linien?
Die entscheidende rote Linie liegt im ersten Satz des Grundsatzprogramms der CDU, dass da besagt, dass alle Menschen die gleiche Würde besitzen. Es gibt keinen Unterschied in der Würde und im Wert von Menschen. Wenn jemand das behauptet, ist das schon mal eine rote Linie für die Union. Und das muss man auch in aller Deutlichkeit sehr klar sagen. Unterschiede zwischen deutschen Staatsbürgern ethnischer Herkunft zu machen, geht auch überhaupt nicht. Und das sind Beispiele. Oder auch den Nationalsozialismus zu verharmlosen, den Holocaust mehr oder weniger zu leugnen oder zu einem Vogelschiss der Geschichte herabzustufen. Das sind alles Dinge, die nicht geht. Die Diskussion muss man auch nicht wieder führen. Und diese roten Linien kann man sehr eindeutig ziehen.
Aber allein, dass Sie diese roten Linien schon ziehen müssen, gibt Ihnen das nicht zu denken? Also, weil Sie müssen die ziehen, weil es gewisse Äußerungen gab.
Ja, natürlich,
also,
natürlich gibt mir das zu denken.
Will die AfD eine bürgerliche, gemäßigte, rechtskonservative, verfassungstreue Partei sein? Glauben Sie das?
Ich weiß es nicht. Ich habe auch nicht darüber zu entscheiden, ob die AfD das sein will. Aber ich als Christdemokrat muss ja sehen, dass hier eine Partei angewachsen ist, die bei 20% in Baden-Württemberg, bei fast 40% in Sachsen-Anhalt liegt. Und das ist eine politische Realität, mit der ich umgehen muss. Hm. Und ich finde, rein funktional gesehen ist ja die Frage, wie weit will man das denn noch treiben mit der Brandmauer? In Sachsen-Anhalt gehen wir möglicherweise auf einen Zustand zu, wo die AfD eine absolute Mehrheit gewinnen könnte. Dann können Sie ja mal fragen, wer hinter und wer vor der Brandmauer ist am Ende des Tages. Und von daher glaube ich, es wäre in jeder Hinsicht klüger, in der AfD, die sich radikalisiert hat über die Jahre, die Diskussion loszutreten, die übrigens interessanterweise aus welchen Gründen auch immer Maximilian Krah jetzt gerade begonnen hat, der ja genau an diesen Fragen angesetzt hat. Wie ist das mit der Frage der unterschiedlichen Rechte deutscher Staatsbürger unterschiedlicher ethnischer Herkunft? Wie ist das mit dem Staatsverständnis und solchen Fragen? Ich halte davon vieles für rein taktisch opportunistisch, aber das ist es in anderen Parteien möglicherweise auch. Ich finde, man muss die Dinge ernst nehmen und man muss, wie ich finde, der AfD sozusagen auch die Brandfackel in die AfD selbst hineinwerfen, zu sagen, diskutiert ihr mal darüber, ob ihr euch weiter radikalisieren wollt. Und wenn ihr jenseits dieser roten Linien steht, dann gibt es mit uns nichts zu sprechen. Oder ob ihr sagt, wir kommen miteinander ins Gespräch. Und wenn man das täte, was Maximilian Krah aus welchen Gründen auch immer jetzt öffentlich gesagt hat, dann wären das Entwicklungen der AfD hin auf den Boden des Grundgesetzes und der politischen Ordnung, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Mhm. Und jetzt muss man doch eines sagen, auch wenn das für manche schocking klingen mag, aber wenn die AfD zu einer Partei auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung würde, dann gäbe es auch keinen Grund, sie auszuschließen. Dann müsste man demokratisch mit ihr reden und diesen Klärungsprozess in Gang zu bringen. Das ist, glaube ich, die große demokratische Aufgabe.
Sie haben ja parallel zu dieser Ansicht, die Sie gerade dargelegt haben, trotzdem die Rechtsradikalen als Ihre Hauptgegner auch definiert, neben dem, was Sie vorhin beschrieben haben als Moralisierung, die Sie ja eher von links kommend sehen. Wie sieht denn aus Ihrer Sicht die Auseinandersetzung des bürgerlichen Lagers mit den radikalen Rechten aus? Wie muss die aussehen?
Ich finde, indem man über Inhalte spricht und indem man nochmal die roten Linien zieht. Wobei wir, damit sind zwei unterschiedliche Trennlinien gemeint. Die eine Linie ist die des verfassungsrechtlich Zulässigen, die andere Linie ist die des politisch Zustimmungsfähigen. Es gibt Dinge, und das sind dann Fragen, die drehen sich eigentlich um die Frage eines Parteienverbots der AfD. Gibt es Dinge, wo die AfD explizit jenseits der Grundlagen der freiheitlich-demokratischen Ordnung und der Verfassungsordnung steht? Das sage ich auch immer ganz klar. Wenn die AfD verfassungswidrig wäre, dann muss man sie verbieten. Das kann man auch machen. Die Diskussion kann man auch führen. Nur dann soll man sie auch klären, aber nicht nur mit Insinuationen arbeiten. Eine andere und in internationaler Perspektive gesehen auch wichtigere Trennlinie ist die des politisch Zustimmungsfähigen. Und warum geht die CDU nicht hin und diskutiert, so wie es übrigens Boris Palmer von seiner Warte ja auch mit Herrn Frohnmeier tut, diskutiert auf der Grundlage der eigenen Positionen und ich diskutiere die eigenen Positionen so kontrovers mit der AfD aus, wie ich sie mit der SPD, wie ich sie mit den Grünen ausfechte und auch mit der Linkspartei.
SWR 1, Leute mit Historiker Andreas Rödder. Und jetzt geht die Frage an den Historiker. Herr Rödder, wiederholt sich Geschichte, kann sich Geschichte wiederholen?
Könnte vielleicht, tut's in der Regel aber nicht. Deswegen gibt es auch keine eindeutigen Rezepte aus der Geschichte. Ganz konkretes Beispiel ist, wir haben aus dem 20. Jahrhundert zwei Vorgeschichten von Weltkriegen. Die des Ersten Weltkriegs von 1914 und die von 1938-39, die zum Zweiten Weltkrieg führte. Wenn Sie auf beides schauen, dann ist aber die Lehre von 1914 die, möglichst nicht voreilig loszuschlagen, stell dich in die Schuhe des anderen, versuch möglichst lange zu reden.
Diplomatie.
Um so etwas wie 1914 den Ersten Weltkrieg zu verhindern. Dann gibt es aber dem gegenüber die Regel von 1938-39, die besagt, einem expansions- und gewaltbereiten Diktator gegenüber musst du möglichst früh, möglichst hart, möglichst konsequent reagieren, um ihn abzuschrecken. Das sind zwei völlig unterschiedliche Narrative und wir haben gesehen, welches Problem das war, weil man 2014 bei der russischen Annexion der Krim ganz in dem Mindset von 1914 und den Schlafwandlern war und eigentlich so reagiert hat, wie man es 1914 hätte sollen. Heute sagen wir aber eher, war 2014 die Annexion der Krim nicht doch eher 1938-39 und hätte man nicht so reagieren müssen, wie man es 1938-39 nicht getan hat. Das zeigt, es gibt keine historischen Rezepte, aber die Geschichte kann uns informieren, um zu sehen, wie Dinge ablaufen können und sie kann unseren Horizont erweitern, damit wir bessere Entscheidungen treffen können.
Mhm. Ich frage das, weil es ja immer wieder heißt, es sei jetzt wieder 5:33 und das mit Blick auf, und darüber haben wir ja gerade diskutiert, ist es richtig oder falsch, reden mit den Rechtsradikalen, ja, nein, sollte man das tun, denn viele sagen, eine Machtübernahme steht unmittelbar bevor. Wir haben ja auch eine ganze Menge Zuschriften von unseren SWR1-Hörerinnen und Hörern, zum Beispiel von Walter Schnur aus Blansingen, der schreibt uns, mit der NSDAP hatte man auch geredet und geglaubt, sie entlarven und wegputzen zu können mit entsprechenden Folgen.
Ja, ich glaube übrigens gar nicht an dieses Entlarvens-Narrativ. Aber es gibt tatsächlich auch da zwei historische Blaupausen. Ich nehme die von 1933 natürlich auch sehr ernst. Und die nehmen wir in Deutschland ernster als in anderen Ländern und das mit guten Gründen. Und man muss auch sagen, wenn man extremistischen Kräften dann so etwas wie das Innenministerium und die Justiz überantwortet und die Staatsmacht ausliefert, dann haben wir gesehen, was daraus werden kann. Das würde ich jederzeit ernst nehmen und auch nicht kleinreden. Man muss aber natürlich zugleich immer auch die Unterschiede sehen. Die sind auch nicht ganz unerheblich. Wir haben kein solches Maß an öffentlicher Gewalt, wie wir es 1932-33 erlebt haben und auch keine Programmatik der AfD, die explizit so weit gehen würde, wie das, was die NSDAP ihrer Zeit damals schon gefordert hat. Aber es gibt natürlich diese historische Erfahrung, dass man die Staatsmacht ausliefert und dass sich das radikalisieren kann und der Rechtsstaat und die Demokratie in ganz schneller Zeit umschlägt in ein autoritäres System. Es gibt dann aber auch wieder das andere. Und jetzt sage ich das mit dem sozusagen chirurgischen Blick des Historikers. Manche erschrecken, ich will damit nicht gleichsetzen. Weil es eben auch das andere Narrativ der Integrationsfunktion der Demokratie gegenüber ursprünglich systemoppositionellen Kräften gibt. Und da schaue ich jetzt auf die frühen 80er und jetzt halten sich bitte alle fest und ich meine die Grünen damit. Die Grünen in den frühen 80er Jahren.
Also waren jetzt auf das Gewaltmonopol des Staates.
Gewaltmonopol des Staates unter den frühen Grünen der 80er Jahre waren viele Sympathisanten der RAF. Also dass die Grünen eine komplett systemkonforme Kraft der demokratischen Mitte gewesen wäre, stimmt so für die frühen 80er Jahre auf jeden Fall nicht.
Kann man auch das vergleichen? Das ist doch ein schöner Vergleich eigentlich, weil die jetzt würden Sie doch sagen, sind Sie es, oder? Also ich würde sagen, die Grünen sind sogar eine zutiefst bürgerliche Partei,
mit der Sie viele
Übereinstimmungen finden dürften, in mancherlei Hinsicht, vielleicht nicht beim Klima. Aber bei der AfD ist die Bewegung doch genau reziprok.
So, bei der AfD ist die Bewegung in Richtung Radikalisierung verlaufen, aber natürlich hinter der Brandmauer in Richtung Radikalisierung verlaufen. Ich würde ja umgekehrt das Argument draus machen. Was hat bei den Grünen stattgefunden? Sie hatten die Diskussion zwischen den systemoppositionellen Fundis und den Realos. Man hat relativ bald die Grünen dann doch einbezogen. Es war Holger Börner in Hessen mit der ersten Koalition mit den Grünen, Joschka Fischer mit den Turnschuhen. Und das hat innerhalb der Grünen die Diskussionen freigesetzt, die dahin geführt haben, was Sie gerade gesagt haben. Wobei es selbst innerhalb der Grünen heute noch Kräfte gibt, also die jetzt demnächst nicht oder die nicht mehr amtierende Vorsitzende der Grünen Jugend würde ich jetzt auch nicht zweifelsfrei auf der Basis der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verorten. Aber dennoch haben wir mit den Grünen kein Problem. Und die Grünen zeigen, wie eben die Integration in ein demokratisches System gelingen kann. Und insofern haben wir zwei sehr unterschiedliche Narrative. Das hilft uns auf den ersten Blick jetzt erstmal gar nicht weiter, zeigt uns aber, es gibt keine Eindeutigkeiten, weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung. Meine Konsequenz daraus ist, dass wir es möglichst klug anlegen sollten.
SWR1-Leute mit Professor Andreas Rödder, Historiker aus Mainz und CDU-Mitglied und auch Gründer der Denkfabrik R21. Und das sage ich jetzt so explizit, weil ich gerne mit Ihnen nochmal zurück möchte zum Anfang der Sendung, Herr Rödder. Nämlich da haben wir ja über konservative Grundwerte gesprochen. Hubert Strobel aus Ostrach, der hat mir, schreibt mich nämlich an, sehr geehrter Herr Nabil, ist übrigens mein Vorname, Herr Strobel, wieso sind Sie immer so gegen konservative Ansichten? Die linke politische, populistische Politik hat doch zu einem historischen Werteverfall in Deutschland geführt. Das ist keine Frage an Sie, sondern ich will es nur vorlesen. Er spricht nämlich von Disziplin, Leistung, Ordnung. Sind das konservative Grundwerte?
Na, Leistung, Ordnung, Disziplin, ja, sind konservative Grundwerte, aber sie sind Grundwerte in einem größeren Zusammenhang. Disziplin ist jetzt nicht ein Wert an sich. Ordnung ist wichtig, weil Konservative wissen, dass Menschen Ordnung brauchen und Anarchie kein sonderlich produktiver Zustand insgesamt ist. Ich würde Folgendes sagen, der Konservative von heute ist der große Verfechter der liberalen Demokratie. Und die liberale Demokratie im wörtlichen Sinne, Mehrheitsprinzip, Minderheitenschutz, eine vitale demokratische Öffentlichkeit, Rechtsstaatlichkeit, politische Alternativen und demokratische Auseinandersetzung. Dieses System, wissen Sie, und jetzt würde ich gerne als Historiker argumentieren und ich würde gerne auch einen positiven Schlusspunkt setzen. Wir haben so viel über die AfD und die Auseinandersetzung gesprochen und so wenig über das, was die politische, die bürgerliche Mitte dieses Landes ausmacht.
Ja, das
Konservative von heute sind Vertreter der liberalen Demokratie. Und wissen Sie, diese liberale, bürgerliche, westliche, moderne Gesellschaft ist doch der historische Gamechanger schlechthin gewesen. Was Sie oder was ich in dieser Gesellschaft sind, hängt in dieser Gesellschaft zum ersten Mal in der gesamten Weltgeschichte nicht mehr von ihrer Herkunft und von meinem Stand ab, sondern von unser beider freiem Willen und dem, was wir aus diesem Leben haben machen wollen. Diese Gesellschaft hat das größte Maß an Freiheit und Wohlstand herbeigebracht und das gilt doch sowohl im historischen als auch im globalen Vergleich. Die Migrationsströme gehen ja heute nach wie vor weder nach Moskau noch nach Peking, sondern nach Europa oder in die USA. Und wissen Sie, diese Gesellschaft wird von linker Seite, und jetzt sage ich nochmal von woker Seite, gerne schlecht geredet als eine Gesellschaft, die prinzipiell zerstörerisch und diskriminierend sei. Und sie wird von rechtsnationaler Seite schlecht geredet durch so eine Rede von Verfall und Dekadenz dieser Gesellschaft. Ich finde immer noch, wir beide, die wir hier sitzen, alle, die uns heute Morgen zuhören und die allermeisten in diesem Land haben die Möglichkeit, so frei und in einem solchen Wohlstand zu leben, wie es nie der Fall gewesen ist. Alles das ist gefährdet. Aber das selbstbewusst zu verteidigen, die Selbstbehauptung der liberalen Demokratie, das ist die Aufgabe der Stunde. Und das ist die Aufgabe von Konservativen. Und dafür möchte ich kämpfen.
Können wir in dem Zusammenhang noch mal ganz kurz den Begriff liberal aufschlüsseln? Mhm. Weil das ja, für diesen Begriff gibt es inzwischen auch schon verschiedenste Begrifflichkeiten. Jeder hat da so sein eigenes Liberal. Liberal im engeren Sinne bedeutet für mich wenig Einmischung vom Staat.
Wenig Einmischung vom Staat und Selbstbestimmung und Selbstverantwortung des Individuums, eine Gesellschaft, die vom Individuum ausgeht. Ich als Mitglied der CDU, als Liberal-Konservativer, als Christdemokrat sage, Selbstverantwortung ist das Erste. Die Solidarität der Gesellschaft kommt dann, wenn das Individuum sich nicht selbst verantworten kann. Aber dass wir zunächst einmal von der Selbstverantwortung des freien Individuums ausgehen, das eben nicht staatlich kujoniert wird durch Einschränkung der Meinungsfreiheit, Meinungsfreiheit sowohl von rechts als auch von links, dass dieses Individuum sich frei entfalten kann, aber auch selbst verantwortet lebt. Das ist der Kern dieser Gesellschaft. Und wir haben jetzt, wie gesagt, eine ganze Sendung wieder über die AfD geredet.
Nein.
Und es ist, nein, aber es ist, ich sage das
aber
ja, weil das ja im ganzen Land so ist.
Ja.
Aber dass wir diese, was ich damit sagen will, ist, dass wir diese Grundlagen, auf denen diese Gesellschaft beruht, dass wir die wieder stark machen, dass wir die wieder zum Leuchten bringen. Das hat doch unser Land dahin gebracht, wo es eigentlich ist. Wir sind in einer Krise in Deutschland. Aber ich glaube, dass die Rückbesinnung auf diese Prinzipien der liberalen Demokratie nach wie vor in historischem und globalen Vergleich die Maßgabe sind, um dieses Land weiter voranzuentwickeln. Wir müssen out of the box denken, aber ich finde, wir sollten mit Optimismus sehen, dieses Land in die Zukunft zu entwickeln und es nicht von links oder von rechts schlecht reden.
Jetzt wollen Sie zusammenführen und das finde ich sehr gut. Ich habe noch zwei Aussagen. Unser Gespräch ist, finde ich, ein guter Beweis dafür, dass miteinander reden sehr gut ist. Also es gehen erstmal Grüße raus zu Herrn Strobel nach Ostrach. Ich habe nichts gegen konservative Ansichten. Und Dennis aus Remseck, der kriegt heute den Schlusssatz. Man kann auch linkskonservativ sein. Ich bin linkssozial, aber durchaus konservativ bei Leistung und Disziplin. Lass mal so stehen.
Das ist ein Wort.
Und über die soziale Frage diskutieren wir dann beim nächsten Mal. Da kommen Sie gerne wieder.
Bei, wie heißt es, Parsifal, Ende zweiter Akt. Du weißt, wo du mich wiederfinden kannst.
Vielen Dank für Ihren Besuch, Herr Röder.
War mir ein Vergnügen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.